Herr, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine Barmherzigkeit. Amen. Schau nicht weg. Jennifer, die Hauptperson aus diesem Buch, ich zeige es gleich nochmal, konnte irgendwann nicht mehr wegschauen. Sie musste hinschauen. Es blieb ihr gar nichts anderes übrig. Sie war 37 Jahre alt, als sie in einer Bibliothek ein Buch findet. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie ein Mann, ein KZ-Kommandant, furchtbar Menschen umgebracht hat. Jennifer ist adoptiert und sie stellt fest, das ist mein Großvater. Mit 37 Jahren. Niemand hat ihr davon erzählt. Niemand. Ihre Adoptivfamilie wusste nichts davon. Zur leiblichen Familie hatte sie keinen Kontakt. Ihr Vater hat als Morgenritual so zum Warmwerden Juden erschossen. Und er hat seinen Hund auf Menschen gehetzt, einfach so. Und ihre liebe Großmutter von Jennifer, die Großmutter, die sie noch kannte, hat das alles gebilligt und hat gesagt, ja, ist doch nicht schlimm. Sie hat es geleugnet. Sie konnte nicht mehr wegschauen. Ihr blieb gar nichts anderes übrig. Und diese Jennifer macht sich dann auf einen Weg. Sie versucht, ihre Vergangenheit herauszufinden. Sie versucht herauszufinden, was war da? Was ist damals passiert? Was ist in dieser NS-Zeit ihrem Großvater passiert? Was hat ihn dazu gebracht, so etwas zu tun? Schau nicht weg. Das ist mein Thema für heute. Schau nicht weg bei solcher Unmenschlichkeit. Und Unmenschlichkeit gab es nicht nur damals in der NS-Zeit, sondern die gibt es auch heute. Schau nicht weg. Es gibt viele Sachen, die ich euch erzählen kann, wenn man nur Nachrichten liest. Syrien. Flüchtlingsströme kommen zurzeit nach Europa. Manche werden einfach im Meer gelassen. Schau nicht weg. Ich möchte euch einladen, am Anfang dieser Predigt zu einem kurzen Gespräch. Es soll heute darum gehen, wie können wir mit dieser Unmenschlichkeit umgehen? Wie können wir als Christen, nicht einfach nur als Menschen, sondern auch als Christen ganz besonders, mit dieser Unmenschlichkeit umgehen? Wie können wir damit fertig werden? Wie können wir uns dem stellen und das nicht einfach ignorieren? Und dafür möchte ich euch am Anfang eine Zeit des Gesprächs geben mit folgenden Fragen. Dass du einfach mal mit deinem Nachbarn dich austauscht. Erzähl doch einfach eine Begegnung mit dem Thema NS-Zeit. Vielleicht gibt es da etwas. Das ist ja ganz unterschiedlich. Manche von euch sind schon etwas älter. Die haben vielleicht noch Eltern gehabt, die im Krieg gelebt haben. In dem Buch wird beschrieben, dass da oft geschwiegen wurde in dieser Zeit. Die Eltern haben einfach geschwiegen. Sie haben nichts gesagt. Weil manche waren da mittendrin in dem ganzen Thema. Und manche von euch, die sind etwas jünger, die sind mit diesem Thema nur in der Schule konfrontiert gewesen. Die haben da überhaupt keine Berührung mehr, außer mit der Schule. Vielleicht waren sie so wie ich mal in einer Gedenkstätte. Und dann gibt es manche, die haben da vielleicht auch eine schwere Geschichte zu tragen. Und denen geht's wie Jennifer. Und sie haben vielleicht sogar so eine ähnliche Geschichte erlebt. Das ist das Erste. Erzähl eine Begegnung mit diesem Thema, wo dir das mal begegnet ist. Irgendwo in einer Schulaktion, wo du hingegangen bist, Gespräch mit den Eltern, überlegt einfach mal, ob euch da was einfällt, tauscht euch aus. Und das Zweite, aufs Heute bezogen, wo hast du in deinem Leben schon mal Unmenschlichkeit erlebt? Wo hast du das schon mal wahrgenommen, dass jemand schlecht behandelt wird? Es kann in deinem näheren Umfeld sein, in der Nachbarschaft, in anderen Ländern, im Fernsehen, wo auch immer. Ich weiß, das ist kein leichtes Thema, Aber ich bin gespannt, was wir da von Daniel lernen können. Ich werde dann über das Bußgebet von Daniel sprechen, was wir da von ihm lernen können. Und jetzt möchte ich euch bitten, euch einfach mal kurz auszutauschen über diese beiden Fragen, einfach mit eurem Nachbarn etwas ins Gespräch zu kommen, dass ihr auch in das Thema reinkommt. Und los geht's. Soweit mal als kurzen Einstieg für euch. Könnt ihr auch später noch nach dem Gottesdienst weiter über dieses Thema etwas sprechen. Bei mir war es so, als ich dieses Buch gelesen habe, da saß ich auf meinem Sofa und mich hat das Thema so umgehauen, als geschildert wird, wie Menschen wie Müllsäcke behandelt werden. Ich finde, das ist das beste Bild. Menschen wie Müllsäcke behandelt werden, auf Kinder, auf Lastwagen geschmissen werden. Das ist wirklich passiert und das ist nicht mal lange her. Da hat es mich einfach umgehauen. Ich saß da und habe gedacht, was ist das? Was ist da passiert in unserem Land? Und was passiert heute noch? Und ich möchte euch da jetzt mit hineinnehmen in einige Gedanken, wie wir mit diesen Situationen, mit dieser Unmenschlichkeit umgehen können, wie wir als Christen damit weitergehen können. Wie können wir damit umgehen? Schau nicht weg. Ich möchte euch aus Daniel 9 das große Bußgebet von Daniel vorlesen. Und ich habe es auf der PowerPoint dabei, das heißt, ihr könnt mitlesen. Daniel 9, Vers 3 bis 18. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, und wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten, sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat, der geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dies große Unglück über uns gekommen. Aber wir beteten auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, sodass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist. Wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Vertrau nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf. Tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Was können wir von Daniel lernen aus seinem Bußgebet, wenn wir diese Unmenschlichkeit sehen? Was können wir da von ihm lernen? Mein erster Gedanke für euch heute ist: Schuld benennen auch für andere. Daniel ist ein Prophet. Der könnte sagen, ihr Volk Israel, ihr seid sündig gewesen, ihr wart gottlos, ihr habt Gott verlassen. Aber das macht er nicht. Daniel sagt, wir haben uns versündigt, wir sind gottlos gewesen, unsere Väter, wir. Den Schuh musste er sich eigentlich nicht anziehen, weil er hat ja davor gewarnt mit den anderen Propheten. Er hat doch gesagt, nee, ihr müsst euch anders verhalten, ihr müsst mit Gott leben, ihr opfert, geht mit ihm, seid mit ihm unterwegs, haltet die Gebote. Aber Daniel sagt wir. Daniel ist total solidarisch. Er begibt sich in die Lage des Sünders für sein Volk. Kann man das für andere Menschen Schuld bekennen? Geht das? Ich möchte eins klarstellen. Die Schuld, die zum Beispiel in der NS-Zeit passiert ist, ist nicht unsere Schuld. Das, was heute an Unmenschlichkeit passiert, wo wir nichts dafür können, das ist nicht unsere Schuld. Aber wer steht dafür gerade? Wer steht dafür gerade? Wer benennt denn das mal? Wer sagt denn mal, hey, da läuft was schief? Wer benennt denn diese Schuld? Gibt es da jemanden? Und geht das überhaupt, dass wir für andere Schuld benennen? Nein, es ist nicht unsere Schuld, was passiert ist. Es ist auch nicht unsere Schuld, dass Menschen in Syrien fertig gemacht werden, dass immer noch Krieg herrscht, dass sie nach Europa kommen und dort keinen Platz haben. Es ist nicht unsere Schuld, zumindest nicht in großen Teilen. Aber wir können diese Schuld benennen. Wir können sie sehen, wir können sie wahrnehmen. Und das Alte Testament, das hat uns da echt was zu bieten. Heute wird Schuld ja so ganz individuell gesehen. Jeder hat seine Schuld. Du hast deine Schuld, du hast deine Schuld. Und dann kannst du damit zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Und Gott vergibt dir, auf jeden Fall. Aber das Alte Testament kennt Schuld, die über dem steht, die über der Zeit steht. Das Alte Testament und Daniel kennt die Schuld der Väter oder auch Mütter. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Ja, das gibt es. Es gibt so eine Schuld, die irgendwie mitschwingt, die auch eine Generation überdauert. In dem Buch, das ich da gelesen habe, ist es so, dass diese 37-jährige Jennifer, die hat nie davon gewusst, was passiert ist, aber in ihrem Leben hat sie immer Schuldgefühle gehabt. Sie wusste ja von nichts. Aber irgendwie hat sich die Schuld an sie weitergegangen. Da war eine Prägung da. Diese Schuld hat ihr Leben beeinflusst. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ob es vielleicht in deiner Familie Schuld gibt, die dich heute noch beeinflusst. Oder ob du Schuld siehst um dich herum und merkst, boah, krass. Da muss man eigentlich mal was dagegen tun, da muss man mal gegen anbeten, da muss man mal was dagegen setzen. Es gibt Schuld, die steht irgendwie drüber. Und es gibt auch Tränen, die noch nicht geweint sind. Als ich mich über das Thema mit meiner Schwiegermutter unterhalten habe, sagte sie zu mir, ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist, dass du das jetzt so auf dem Herzen hast, aber vielleicht ist es dran, einfach für die Opfer zu weinen. Das könnte auch sein. Und ich möchte euch heute Abend einladen, dass ihr euch nicht davon abwendet und sagt, ja, das war alte Zeiten oder weit weg, Syrien ist weit weg, Lampedusa, wo Menschen ankommen und nicht an Land gehen dürfen, ist weit weg, sondern dass wir unsere Augen aufmachen und dass wir hinschauen. Schau nicht weg, schau hin, bitte, und benenn diese Schuld, sprech sie vor Gott aus, übernimm auch Schuld für andere. Da geht es nicht um Schuldgefühle, dass wir dann rumlaufen wie so ein bepackter Esel mit lauter Schuld. Aber benenn sie vor Gott. Wenn du etwas merkst, wo du merkst, ja, da ist etwas, etwas Vergangenes oder etwas, was weit weg von mir ist, aber da spricht niemand drüber, dann benenn es doch vor Gott. Das ist mein erster Gedanke. Benenne Schuld, auch für andere. Das Zweite, was wir von Daniel lernen können, ist, Gott ist gerecht, setz dich für ihn ein. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Zuhören und Lesen, ob ihr das wahrnehmen konntet, es geht ja immer schnell. Aber der Daniel, der sagt, wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir sind gottlos gewesen und jetzt hast du Gott uns bestraft. Richtig so. Gut gemacht, Gott. Das ist eigentlich krass. Er sagt im 14. Vers, darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Daniel sagt, gut so Gott, wir haben diese Strafe verdient. Das Volk Israel, sagt er, hatte diese Strafe verdient. Sie hatten es verdient, ins Exil zu kommen, abgeführt zu werden. Sie hatten es verdient, ihre Heimat zu verlieren. Sie hatten es verdient, dass der Tempel zerstört wird, ihr Heiligtum. Das sagt Daniel. Gott ist gerecht. Das sagt er mehrfach in diesem Abschnitt, in Vers 7, du Herr bist gerecht. In Vers 12, in Vers 14, in Vers 16, deine Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn. Gott ist gerecht, sagt Daniel. Und wie ist er jetzt gerecht? Wenn wir auf diese Schuld gucken, auf die Schuld der Väter, vielleicht auf die NS-Zeit, auf die Menschen, die heute unmenschlich behandelt werden, auf die Nachbarn. In unserer Nachbarschaft gibt es übrigens auch Unmenschlichkeit. Das ist nicht nur weit weg. Das gibt es auch hier in Schweinfurt. Und wie ist Gott denn dann gerecht? Wie ist Gott gerecht, wenn Menschen so dahin sieche? Ich lerne von Daniel eine Sache. Und zwar sucht die Schuld nicht bei Gott. Daniel sucht die Schuld nicht bei Gott. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich der Daniel und seine Kollegen damals auch gedacht haben, was hat Gott uns nur angetan? Wieso hat er das zugelassen? Wir haben zwar Fehler gemacht, aber ist er nicht barmherzig und gnädig und von großer Güte? Wieso ist das mit uns passiert? Und als ich das Buch gelesen habe über den Nationalsozialismus, habe ich gedacht, wieso hat Gott das zugelassen, dass die Juden abgeschlachtet werden? Wieso? Und ich glaube, wir dürfen diese Frage stellen, aber wir dürfen Gott nicht die Schuld in die Schuhe schieben, sondern hören, was Daniel sagt, denn du, Herr, bist gerecht. Du bist gerecht. Und mir ist ein Beispiel aufgefallen, wo diese Gerechtigkeit von Gott auch heilsam ist. Ich rede lieber über Barmherzigkeit übrigens. Da rede ich viel lieber drüber. Aber heute möchte ich über Gerechtigkeit reden. Ein Beispiel, wo Gottes Gerechtigkeit heilsam ist für die, die fertig gemacht werden. Aus dem Neuen Testament. In Lukas 16 gibt es die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Der reiche Mann hat in Saus und Braus gelebt und hat alles gehabt. Und der arme Lazarus, der Name sagt schon, war arm. Dem ging es nicht gut. Und am Ende des Lebens stehen sie vor Gott. Lazarus kommt zu Gott, der reiche Mann nicht. Und in dieser Geschichte wird beschrieben, wie gut es dem armen Lazarus jetzt geht. Für den ist das Gericht total heilsam. Total heilsam. Der kriegt jetzt das, was er im Leben nicht bekommen hat. Für den Mann hingegen ist es nicht so gut. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass wir nicht die reichen Männer und Frauen sind. Wir sind reich. Ich möchte euch bitten, dass wir die nicht sind, sondern dass wir nicht fragen, Gott, wie kannst du nur, das dürfen wir auch mal machen, aber dass wir uns dann für Gottes Gerechtigkeit einsetzen. Dass wir uns dafür einsetzen, dass diese Unmenschlichkeit in unserer Welt nicht immer so weitergeht. Dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Wo kann ich jemandem Gutes tun? In meiner Nachbarschaft. Die Frau, die alte Frau, die im Haus wohnt, die kaum die Treppe hochkommt. Wo kann ich einem Menschen in Syrien helfen, indem ich eine Patenschaft übernehme? Wo kann ich Unmenschlichkeit besiegen? Zusammen mit Gott. Gott ist gerecht und er will Gerechtigkeit in dieser Welt. Und er wird sie auf jeden Fall eines Tages schaffen. Aber wir können auch heute schon mit ihm Gerechtigkeit bringen in dieser Welt. Und da lade ich euch ein. Setz dich dafür ein. Schau nicht weg, sondern setz dich für die Menschen um dich herum ein. Für Menschlichkeit. Setz dich dafür ein. Und das Dritte, was wir von Daniel lernen können, vertraue auf Gottes Barmherzigkeit. Benenne Schuld auch für andere. Gott ist gerecht, setz dich für ihn ein und vertraue auf Gottes Barmherzigkeit. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, sagt Daniel am Ende, und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, da steckt im Hebräischen das Wort Eingeweide dahinter. Das habe ich schon am Mittwoch mal gesagt. Und dieses Wort steht dafür das tiefste Innerste Gottes. Das tiefste Innerste von ihm. Das ist Barmherzigkeit. Das ist seine Eigenschaft, die tiefste Eigenschaft Gottes. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, wenn wir für Gerechtigkeit sorgen, dass wir dann auch Barmherzigkeit weitergeben. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass wir jetzt so gerechte Menschen sind, dass wir uns toll einsetzen, dass wir Schuld benennen. Das ist alles richtig und das möchte ich euch ermutigen, das zu tun. Aber wir können das nur, wenn wir uns auf Gottes Barmherzigkeit verlassen, weil er schafft Recht. Wir machen mit, aber er schafft Recht. Und Barmherzigkeit Gottes, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, Barmherzigkeit Gottes, ich hoffe doch. Ich möchte euch mal sagen, wo ich Barmherzigkeit Gottes erlebe. Ich erlebe Barmherzigkeit Gottes dann, wenn ich nichts muss. Wenn ich nichts muss, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, nach einem anstrengenden Tag und merke, jetzt muss ich nicht. Darf ich einfach bei Gott sein. Mit ihm reden, bei ihm sein. Und Barmherzigkeit Gottes erlebe ich, wenn ich höre, wie Gott Wunder tut. Von zum Beispiel, was du erzählt hast, Silvia, da denke ich, das ist Barmherzigkeit Gottes. Und Barmherzigkeit Gottes erlebe ich dann, wenn ich zurückschaue. Manchmal kann ich es gar nicht glauben, was Gott schon alles gemacht hat. Sein Volk gibt es übrigens immer noch. Nur mal so. Und was er auch in meinem Leben schon getan hat. Wenn ich zurückschaue und merke, Gott hat mir eine Stelle geschenkt, an der ich mich wirklich wohlfühle zum Arbeiten. Wo ich wirklich merke, das ist mein Platz. Und Gott hat uns hier Räumlichkeiten geschenkt, die wir auch renovieren durften. Er hat uns das Geld dafür geschenkt. Da erlebe ich die Barmherzigkeit Gottes. Und wenn er uns anspricht im Lobpreis, da erlebe ich die Barmherzigkeit Gottes. Und deswegen mache ich dir Mut. Setz dich ein. Benenn die Schuld. Aber verlass dich auf Gottes Barmherzigkeit. Dass er das tun wird. Dass er dir seinen Geist geben wird, um diese Dinge zu tun. Denn Gottes Barmherzigkeit bewegt. Die bewegt auch den Daniel, sogar auf den Boden. Wir liegen vor dir, sagt Daniel, mit unserem Gebet. Und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.